Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job.
Stellt euch vor, es ist Dienstagmorgen 7:30. Ihr kommt in euren Betrieb. Die Tür geht auf, aber das Licht bleibt aus. Der Computer startet nicht. Das Telefon hat keinen Ton. Der Strom ist weg. Nicht für eine Stunde, sondern für 3 Tage. Was passiert denn bei euch?
Das klingt jetzt ziemlich dramatisch. Aber das wird dich jetzt keine Horrorgeschichte. Das ist ein reales Szenario, auf das sich Betriebe vorbereiten sollten. Und das Barometer der DGUV, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, das Barometer Arbeitswelt, zeigt das für 2026. Die meisten Betriebe tun es nämlich nicht, sich auf solche Szenarien vorzubereiten.
Und genau darum geht es heute. Die DGUV, der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, hat in diesem Jahr eine repräsentative Befragung unter gut 2000 Erwerbstätigen veröffentlicht. Das Schwerpunktthema: Krisenresilienz. Die Fähigkeit von Betrieben, Krisen zu überstehen. Und die Ergebnisse sind, sagen wir mal, erhellend.
Erhellend, Andrea, ist ziemlich höflich formuliert. Ich würde sagen, an einigen Stellen sogar ziemlich ernüchternd.
Ja, und somit herzlich willkommen beim Preventa Arbeitsschutz-Podcast. Ich bin Andrea Leipelt.
Und ich bin Dr. Ingo-Max Leipelt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und wir nehmen heute die neue DGUV-Studie unter die Lupe, schauen uns die Zahlen an und vor allem, was bedeutet das für die Praxis?
Fangen wir mit dem an, was mich am meisten überrascht hat. 90%, 9 von 10 Beschäftigten, stimmen der Aussage zu, dass Prävention Unternehmen stärkt und die Krisenfestigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland erhöht. 9 von 10, Ingo. Das ist fast einstimmig.
Ja, und gleichzeitig fühlen sich nur 28% der Beschäftigten gut vorbereitet auf einen mehrtägigen Stromausfall. Nur 30% auf Naturkatastrophen und ebenfalls nur 30% auf Gewaltereignisse wie einen Überfall oder einen Anschlag. Wir haben also das große Paradox: Fast alle sind überzeugt, dass Prävention wichtig ist, aber die konkreten Lücken, die sind erheblich.
Okay, da möchte ich kurz einhaken. Ist das wirklich ein Widerspruch? Immerhin fühlen sich bei Pandemien 64% gut vorbereitet, bei Bränden sogar 60%. Das ist doch schon was.
Ja, das stimmt. Da hast du dich gut vorbereitet. Das steht da wirklich. Und das hat sogar einen klaren Grund. Für Brände gibt es nämlich gesetzlich vorgeschriebene Strukturen. Brandschutzhelfer, Brandschutzbeauftragte, Evakuierungsübungen, Notfallpläne. Und für Pandemien hat uns Corona auf Kurs gebracht. Und alle wissen, wie es im Anfang mit der Pandemie bei uns zuging. Doch kommen wir jetzt zurück auf die Stromausfälle. Stromausfälle, Extremwetterereignisse, Anschläge, da gibt es keine gesetzlichen Treiber. Und was irgendwie nicht vorgeschrieben ist, das wird auch nicht gemacht. Das wissen wir alle.
Das heißt, wir sind gut vorbereitet auf die Krisen, für die jemand mal ein Gesetz geschrieben hat.
Ganz genau. Und nicht unbedingt auf die, die tatsächlich kommen könnten.
Lass mich mal kurz die Perspektive wechseln, die ich als Arbeitsmedizinerin mitbringe. Wenn ich Arbeitsschutz höre, sehe ich Sicherheitsschuhe, Unterweisung, die Gefährdungsbeurteilung, die irgendwo im Ordner liegt. Krisenresilienz klingt eher nach Katastrophenschutz oder Unternehmensberatung. Was hat das denn jetzt mit Arbeitsschutz zu tun?
Sehr, sehr viel, Andrea. Das ist eigentlich die Kernaussage der gesamten Studie. Der DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Fassauer, der sagt es im Interview direkt. Die Strukturen des Arbeitsschutzes helfen dabei, in Notfällen und Krisensituationen handlungsfähig zu bleiben. Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte, das sind nicht nur irgendwelche Compliance-Rollen, um gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Das sind Menschen, die im Ernstfall wissen, was zu tun ist.
Also betriebliche Helfer als Kriseninfrastruktur?
Ganz genau, Andrea. Und da wird es interessant. 94% der Befragten halten Ersthelfer für wichtig oder sogar für sehr wichtig. Und 84% sagen das für Sicherheitsbeauftragte. Und trotzdem, in kleinen Betrieben mit weniger als 10 Mitarbeitenden hat über die Hälfte der Betriebe überhaupt keine ausgebildeten Ersthelfer. Und jetzt kommt die erschreckende Zahl. 27% dieser kleinen Betriebe haben keinerlei Vorkehrungen zur Krisenvorsorge. 27%, das ist fast ein Drittel.
Keinerlei?
Nee, keinerlei. Keine Notfallpläne, keine Übungen, keine IT-Sicherheit, nada, nix.
Das klingt nach einem Problem für kleine Betriebe. Aber du willst bestimmt gleich sagen, es ist auch ein gesellschaftliches Problem.
Ganz genau. 3,6 Millionen Versicherte hat die DGUF in ihrem System. 3,6 Millionen. Und der überwiegende Teil davon sind kleine Betriebe. Wenn dort keine Krisenstrukturen existieren, ist das eine gesamtgesellschaftliche Verwundbarkeit.
Jetzt möchte ich unser kleines Einschubformat einbauen. Mythos oder Wahrheit? Ich nenne eine Aussage und du ordnest sie ein. 3 Runden. Erste Aussage: Krisenvorsorge ist Aufgabe des Staates, nicht der Betriebe.
Mythos. Zumindest zur Hälfte. Natürlich ist der Staat gefordert bei Infrastruktur- und Katastrophenschutz. Aber die Studie zeigt, wie gut wir Notlagen bewältigen, hängt in beträchtlichem Maße davon ab, wie gut Betriebe in Krisenfunktionen funktionieren. Der Betrieb ist nicht außen vor. Er ist mittendrin im System.
Zweite Aussage. Wenn Beschäftigte sagen, Prävention ist wichtig, dann wird das auch umgesetzt.
Leider Mythos. 90% finden Prävention wichtig. Ja, das ist so. Und trotzdem machen 27% der kleinen Betriebe was? Gar nichts. Zwischen Einstellung und Handeln klafft eine sehr reale Lücke. Wir sehen das auch bei der Gefährdungsbeurteilung. 65% der Führungskräfte sagen, es gibt bei uns eine Gefährdungsbeurteilung. Aber nur 22% binden Beschäftigte regelmäßig und systematisch ein. Die wissen dann, dass etwas wichtig ist und tun es konsequent. Das sind zweierlei Paar Schuhe.
Dritte Aussage: Arbeitsschutz hält Beschäftigte gesund bis zur Rente.
Wahrheit, aber mit Einschränkungen. 68. Ich korrigiere mich. 68% der Beschäftigten glauben, sie können ihre derzeitige Tätigkeit sicher und gesund bis zum Renteneintritt ausüben. Das klingt gut, aber schau dir die Branchen an. Im Gesundheitswesen glauben das nur 54%. Im Sozialwesen 57%. Im Bildungsbereich sogar nur 51%. Und das sind ausgerechnet die Berufe, die für unsere Gesellschaft am wichtigsten sind. Und die haben die größten Zweifel, ob sie durchhalten können. Das ist kein Naturgesetz. Das ist ein ganz klarer Gestaltungsauftrag.
Kommen wir zu dem Bereich, den ich persönlich für den wichtigsten in dieser Studie halte. Die Belastung. Was steckt denn dahinter?
Die Spitze gehört der Arbeitsorganisation. 50% der Beschäftigten berichten von Belastungen durch häufige Unterbrechungen, hohe Arbeitsintensität und unklare Zuständigkeiten. Das ist der meistgenannte Belastungsbereich. Kein physischer Faktor, kein Lärm, keine Gefahrstoffe, sondern das Wie der Arbeit.
Und wenn ich mir die Unfallrisiken anschaue, taucht an erster Stelle der Stressfaktor auf. 45% nennen hohe Arbeitsbelastung und Zeitdruck als Faktor, der das Unfallrisiko erhöht. Das heißt, Stress erhöht nicht nur das Burnout-Risiko. Er erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ausrutscht und sich verletzt.
Genau das. Kognitive Überlastung heißt das. Und kognitive Überlastung beeinflusst die Wahrnehmung, die Reaktionsfähigkeit, die Entscheidungsqualität. Das ist nicht irgendeine weiche These. Das ist Neurobiologie. Stell dir eine Pflegekraft vor, die bei der Medikamenteneingabe dreimal unterbrochen wird. Gleichzeitig klingelt das Telefon und Angehörige sitzen da und wollen noch eine Auskunft haben. Das ist dann keine persönliche Schwäche. Das ist eine schlechte Organisation der Arbeit und es ist zusätzlich eine Fehlerquelle.
Ich finde diese Verbindung sehr wichtig, weil sie in Betrieben so selten gemacht wird. Man denkt, Arbeitsschutz ist die Brandschutztür und die Unterweisungsunterschrift. Und Stress ist Chefsache oder eigentlich Privatsache.
Und genau das ist das Problem. Was sagt die Studie zur psychischen Gefährdungsbeurteilung? 65% der Führungskräfte geben an, es gibt da eine GBU. Aber von denen erfasst dann nur knapp die Hälfte, nämlich 48%, auch die arbeitsbedingten psychischen Belastungen, obwohl das schon seit 2013 gesetzlich vorgeschrieben ist und wir hatten das schon mehrfach in unserem Podcast.
Genau, 2013. Das sind mittlerweile mehr als 12 Jahre.
12 Jahre. Und die psychische Gefährdungsbeurteilung ist in der Praxis noch immer ein Phantom.
Schauen wir kurz nach vorne. Was erwarten Beschäftigte an zukünftigen Risiken?
Ganz klar, die psychischen Belastungen werden zunehmen. 60% rechnen damit. Und an zweiter Stelle Risiken durch veränderte Altersstrukturen, eine älter werdende Belegschaft, Fachkräftemangel. 48% rechnen damit. Und dann Cyberangriffe. Damit rechnen 45%.
Das Interessante dabei, psychische Belastungen sind das meistgenannte Zukunftsrisiko, aber gleichzeitig ist die psychische Gefährdungsbeurteilung die meist unterlassene Pflichtübung im Arbeitsschutz. Wir wissen, was kommt. Wir tun zu wenig dagegen.
Und die Branchen machen es noch deutlicher. Steigende psychische Belastungen sehen überdurchschnittlich häufig Beschäftigte im Gesundheitswesen und im Sozialwesen, sowie auch im Finanz- und im Versicherungssektor. Völlig verschiedene Arbeitswelten, aber das gleiche Warnsignal.
Und bei Cyberangriffen als Zukunftsrisiko fällt auf, im Finanz- und Versicherungssektor rechnen 68% damit, im Sozialwesen nur 26%. Obwohl auch Kliniken und Pflegeeinrichtungen längst digitale Infrastruktur haben, die angreifbar ist.
Das ist ein sogenannter blinder Fleck, Andrea. Ransomware-Angriffe auf Krankenhäuser sind keine Fiktion mehr. Da hinkt die Wahrnehmung stark der Realität hinterher.
Ich möchte noch ein Format einbauen, das bei unseren Hörerinnen und Hörern gut ankommt. Der Satz, der gefährlich klingt. Ich nenne einen typischen Betriebssatz und du erklärst, warum er ein Problem ist. Satz Nummer 1. Uns passiert sowas nicht. Wir machen keine gefährliche Arbeit.
Oh, dieser Satz verengt Arbeitsschutz auf den produzierenden Sektor. Und genau das ist ein Problem. Schau dir die Daten an. Das häufigste Risiko, das Beschäftigte nennen, um einen Unfall zu haben, ist Stolpern, Rutschen, Stürzen auf Gängen und Treppen. 53%. Das ist kein Fabrikrisiko. Das ist eher ein Bürorisiko. Und die häufigste Arbeitsbelastung, Unterbrechungen, Zeitdruck, unklare Zuständigkeiten, trifft den Schreibtischarbeiter genauso wie den Monteur.
Satz Nummer 2. Den Beschäftigten das alles zeigen, macht nur Angst. Die sollen arbeiten und nicht in Krisenplänen blättern.
Dieser Satz hat einen wahren Kern, Andrea. Schlecht kommunizierte Maßnahmen erzeugen nur Verunsicherung. Aber die Studie zeigt das Gegenteil des dahinterliegenden Gedankens. Nur 22% der Führungskräfte binden Beschäftigte regelmäßig in die Gefährdungsbeurteilung mit ein. Und wir wissen aus der Arbeitspsychologie, wer an der Lösung beteiligt ist, hat auch weniger Angst vor dem Problem. Teilhabe, Partizipation schützt.
Schön formuliert.
Ja, dafür bin ich hier.
Kommen wir zum Ende, mein Lieblingsteil. Was kann ich jetzt am Montagmorgen tatsächlich tun? Eine konkrete Sache für jede Zielgruppe.
Ich schlage 3 Fragen vor, eine für jede Ebene. Für Führungskräfte. Stell dir vor, in deinem Betrieb fällt der Strom für 3 Tage aus. Wer weiß jetzt, was zu tun ist? Wer hat welche Rolle? Wenn du das nicht beantworten kannst, ist genau das der Startpunkt.
Für Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte? Wann habt ihr zuletzt geprüft, ob die psychischen Belastungen in eurer Gefährdungsbeurteilung tatsächlich erfasst sind? Nicht nur formal, sondern konkret nach Arbeitsbereichen und Tätigkeiten. Nicht, hat jemand die GBO unterschrieben, sondern haben wir Arbeitsbedingungen bewertet?
Für alle Beschäftigten. Wisst ihr, wer bei euch Ersthelfer ist? Wo ist der nächste Erste-Hilfe-Kasten? Gibt es einen Notfallplan und habt ihr ihn je gesehen? Das klingt banal, aber die Studie zeigt, dass ein erheblicher Anteil der Beschäftigten genau das nicht weiß.
Und das sind Fragen, die jede und jeder in 10 Minuten klären kann. Und wenn man die Antwort nicht kennt, hat man seinen Auftrag für diese Woche.
Ganz genau.
Lass mich eine kurze Zusammenfassung wagen. Das DeGuv-Barometer 2026 zeichnet ein Bild, das nachdenklich macht. Fast alle wissen, dass Prävention wichtig ist. Aber die Lücken in kleinen Betrieben, bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung, bei der Vorbereitung auf konkrete Krisenszenarien sind real. Krisenresilienz fängt nicht bei der Bundeswehr an. Sie fängt im Büro an, im Lager, in der Klinik, an jedem Arbeitsplatz.
Und vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis aus dieser Studie. Arbeitsschutz ist nicht Bürokratie. Auch das hatten wir bereits mehrfach. Arbeitsschutz ist Fürsorge mit System. Und ein krisenresilienter Betrieb ist einer, der gut auf seine Menschen schaut, bevor etwas passiert.
Den DeGuv-Barometer Arbeitswelt 2026 findet ihr auf den Seiten der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Wenn euch diese Episode gefallen hat, teilt sie gerne mit Menschen, die im Arbeitsschutz tätig sind oder Führungsverantwortung tragen.
Ja, bleibt gesund und gebt euren Betrieben die Chance, krisenfest zu werden.
Bis zur nächsten Episode. Tschüss.
Tschüss.